Ja, hallo zusammen. Ich darf euch Diana ankündigen mit dem spannenden Präsentationstitel Unhandled Personal Exception. Diana stellt uns heute das Spektrum der Neurodivergenz vor und erläutert die Folgen einer späten Diagnose auf verschiedene Lebensbereiche. Anschließend stellt Diana uns verschiedene Lösungsansätze und Wege zum Umgang mit einer Neurodivergenz vor. Dieser Talk wird auch wieder aufgezeichnet und vom C3-Lingo-Team übersetzt. Daher auch nochmal auf Englisch. This talk will be recorded and translated by the C3-Lingo-Team, so you can watch it in German and in English and afterwards as well. Und damit übergebe ich jetzt an Diana und wünsche euch allen ganz viel Spaß.
Vielen Dank. So, Mikro funktioniert, Rechner haben wir eingerichtet. Vielen Dank für den Support hier aus den vorderen Reihen. An der Stelle vor allen Dingen auch nochmal vielen Dank an den Support, an meine Crowd aus Berlin. Ohne diese Crowd hätte diese Präsentation sehr viele leere Folien. Sprich, da haben mir Menschen einfach geholfen, mich zu motivieren, Dinge zu tun oder einfach mir auch kleinere Tasks abzunehmen. Das ist sehr lieb gewesen. Vielen Dank. So, und genau, also ich habe, als ich das Motto gelesen habe vom Easter Hack vom diesjährigen, ist übrigens mein erstes, und ich habe mich ehrlich gesagt die letzten Tage gefragt, warum eigentlich ist es so geil, aber es ist vor allen Dingen schön klein, man wird nicht so overwhelmed, aber ich habe das Motto gelesen und gedacht, Unhandled Exception, was heißt das eigentlich? Ich habe es gegoogelt und habe gedacht so, boah, das klingt eigentlich total wie das, was ich und viele Leute durchgemacht haben im Bereich Neurodivergenz, Spätdiagnose, unerkannte Dinge, und wäre doch eigentlich cool, wenn ich da einen Vortrag zu machen würde. Und dann habe ich das eben mal so in unsere Berliner Hexengruppe geschrieben und habe gesagt, was haltet ihr davon? Ne? So unerkannte Neurodivergenz, Auswirkungen. Und die meinten alle so, ja, Daumen hoch, hier, voll gut. Und dann habe ich das Ding eingereicht und die Einreichung war so, okay, bis dahin ist die Deadline. Oh scheiße, ich habe die Deadline verpasst. Kurz nachgefragt und dann hieß es so, ja, kein Problem, kannst du bis morgen machen. Bis wann denn morgen? Naja, wenn es so bis 19 Uhr da ist. Auf dem Weg zum Planetarium, wo um 19 Uhr eine Show anfing, 18:40 in der Straßenbahn in 10 Minuten diesen Draft geschrieben. Okay. Das ist eines der Superpower-Features von zum Beispiel ADHS. Wir können kurzfristig Last-Minute geile Dinge raushauen. Ist nicht alles schlimm. Und das Schöne ist, dieser Vortrag ist tatsächlich ziemlich chaotisch entstanden und ist halt auch ziemlich, sag ich mal, logischerweise chaotisch, weil er von einer Person kommt wie mir, die neurodivergent ist, aber der Druck war gar nicht da, weil ich wusste ja, das ist irgendwie eigentlich klar, dass es passiert, weil ich spreche ja nicht als neurotypische Person, ich erläutere den Begriff nachher, über neurodivergente Personen, sondern ich spreche ja von mir über Leute wie mich. Oder, ne? Das heißt, es ist irgendwie Chaos, ist eingebaut. Und auf einer Chaosveranstaltung, ey, das war völlig okay. danke. Insofern, voll gut, keine Pressure. Oder wenig, außer meine eigene Perfektionismus-Geschichte. Egal. Also, Unhandled Personal Exception hat dann eine Berliner Hexe vorgeschlagen und ich fand das so toll, dass ich gesagt habe, darf ich den Begriff nehmen? Hier, ne, ist ja dein Intellectual Property. Und sie so, ja klar, gerne. Also, Shoutout auch an unsere Berliner Hexen. Und die Pfeiltasten funktionieren sehr schnell. Sorry. Kurze Vorstellung zu mir. Ich bin aus Berlin, gebürtig aus Berlin, und das ist eigentlich im Prinzip meine Mastodon-Bio, also sprich, ich bin sehr neurodivergent, ich bin nicht binär, ich bin Hexe, ich bin auch Cyborg, ich bin ziemlich viele Sachen. Bei dem Mastodon, bei der Mastodon-Bio steht noch FCK, AfD darunter, aber das versteht sich auf so einer Veranstaltung ja von selber, glaube ich. Für alle Menschen, die noch nicht so viel mit Neurodivergenz oder Neurodiversität zu tun haben, habe ich mir gedacht, ich packe mal eine kleine Erklärung damit rein. Weil ich möchte ja nicht nur Preaching to the Choir machen, also den Leuten das erzählen, was sie eigentlich schon wissen, sondern ich möchte ja Leuten auch was erzählen, die vielleicht noch nicht so viel Ahnung damit oder Erfahrung damit haben, die vielleicht noch nicht so viel Wissen mitbringen und sich aber trotzdem dafür interessieren, weil irgendjemand aus ihrem näheren Umfeld, ne, Freund, Freundin, Kollegin, Kind, Elternteil, da vielleicht einen Verdacht oder auch eine Diagnose hat. Und insofern alle anderen, die es schon wissen, ihr steht das durch, es sind nur 5 Minuten. Der Begriff ist eigentlich ein Begriff Dreiklang. Neurodivergenz ist einer von drei Begriffen, die in diesem Kontext relativ häufig erwähnt werden. Die anderen beiden sind Neurodiversität und neurotypische Personen. Neurodiversität ist relativ weit verbreitet und heißt eigentlich nur, jedes Gehirn ist anders, alle Menschen sind verschieden. Die neurologische Vielfalt von Menschen und gerade auch vom menschlichen Gehirn, wie da Dinge ablaufen, Gehirnfunktionen, Verhaltensweisen etc. Niemand ist gleich. Und Neurodivergenz bezeichnet die Abweichung von diesen Verhaltensweisen von, sagen wir mal, gesellschaftlich definierten normalen, beziehungsweise, wie wir es nennen, neurotypischen Mustern. Das heißt quasi, es gibt so eine statistische Größe, die ist hier, und eine andere statistische Größe, die hat diesen Umfang, und das hier ist immer das, was viele Leute so als normal bezeichnen, und das hier wäre so der Bereich der Neurodivergenz, aber neurodivers sind wir, wie gesagt, alle. Und Abweichungen im Bereich von Hirnfunktionen oder Verhaltensweisen, das können halt Sachen sein, zum Beispiel im Denken. Ich sage immer gern, wir sind irgendwie anders verdrahtet. In der Wahrnehmung, ja, Sinneswahrnehmung, alle Sinne können überdurchschnittlich ausgebildet sein, manchmal auch unterdurchschnittlich ausgebildet. Die Informationsverarbeitung im Gehirn ist eine andere, also auch neurochemisch tatsächlich. Und auch die soziale Interaktion ist häufig mit betroffen. Und was ganz wichtig ist, alles, was ich jetzt euch erzähle, ist immer ein kleiner Ausschnitt aus, was sein könnte, was eventuell passiert. Es ist nicht ein, was weiß ich, wie ein Beinbruch. Ja? Ich habe mir das Bein gebrochen, das ist durch, ich kann es per Röntgenbild beweisen und entweder ist das Bein durch oder ist es nicht durch, ist es binär, ja oder nein. Sondern das ist ein Spektrum. Es ist ein riesengroßes Spektrum. Manche sind am Rand, manche vielleicht außerhalb, manche tief mittendrin. Und es ist also sehr schlecht sozusagen durch einen einfachen, ich sag mal, Labortesten, Röntgen oder sonst eine Untersuchung nachzuweisen. Und das ist natürlich auch der Grund, weswegen viele Sachen einfach sehr spät auffallen. Was ich unter... Hallo? Dieses Ding hetzt noch mehr durch die Folien als ich. Was ich unter Neurodivergenz grundsätzlich verstehe und mit mir diverse Veröffentlichungen, die ungefähr zu 80% immer deckungsgleich sind, sind verschiedene, ich sag mal, Ausprägungen. Das eine wäre die Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung, ADHS. Da komme ich nachher noch mal ein bisschen drauf. Dann ASS bzw. Autismus, auch das stelle ich gleich noch mal ein bisschen näher vor. Dann Dyslexie, also Legasthenie, Dyskalkulie, die Rechenschwäche, Dyspraxie, die motorische Schwäche, Hochbegabung, das Wort ist doof, aber Menschen mit einem sehr hohen IQ, Hochsensibilität, das Wort ist im Deutschen ein bisschen ungünstig, im Englischen würde es highly sensitive person lauten. Sensitive, sensible sind ja nun zwei verschiedene Paar Schuhe. Tourette-Syndrom, die Synästhesie, wo Menschen Farben schmecken oder riechen oder Musik fühlen. Und ich meine jetzt nicht den Bass in der Magengegend. Und manchmal werden auch solche Störungen, und das Wort Störung, es gibt kein besseres Wort im Moment, aber solche sozusagen Störungen wie Schizophrenie, Bipolarität etc. mit reingerechnet. Aber ich sag mal, ein Großteil der Menschen versteht tatsächlich unter Neurodivergenz oder Neurodiversität, was häufig im Leben synonym verwendet wird, ADHS und Autismus, und der Rest ist eher so ein bisschen, läuft daneben, ist aber genauso wichtig. So, ich tippe jetzt ganz vorsichtig. Ja, gut. Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS. Menschen, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben, werden eventuell schon denken so, wie es ADHS, aber das war doch auch mal ADS oder AD, Klammer auf, H, Klammer zu, S. Ja, das hat alles so ein bisschen mit dem Regelwerk in Deutschland zu tun, im medizinischen Bereich, ICD-10, ICD-11. Und tatsächlich ist es im ICD-11, im Neueren so, es gibt halt nur noch ADHS mit unterschiedlichen Ausprägungen, aber das heißt einfach alles komplett. Also wenn ich hier ADHS schreibe, meine ich alle. Und das ADS ohne das H, ohne das Hyperaktivität, das wurde zwar oder wird immer noch auch diagnostiziert, solange halt dieser Katalog nicht ausgerollt ist. Es ist aber mittlerweile völlig klar, dass ADHS schlicht und ergreifend das Haar eigentlich auch mit dabei sein kann, weil sich diese Hyperaktivität nicht nach außen richten muss. Die kann im Kopf sein. Innere Unruhe. Ich sehe ganz viele Leute gerade nicken, das ist total schön. Ich kann apathisch auf dem Sofa liegen und noch eine Netflix-Folge und noch eine Netflix-Folge gucken und mir denken, scheiße, ich habe 5000 Aufgaben, ich kann mich gerade nicht aufraffen, irgendwas zu tun. In meinem Kopf, in meinem Körper tobt ein Kampf und ich bin überhaupt nicht entspannt. Und von außen sieht es aus, als ob ich total relaxed auf dem Sofa vorm Fernseher chille. Nee, tue ich nicht. Und diese Erkenntnis, dass halt viel dieser Unruhe und dieser Bienenschwarm im Kopf, ne, oder Kirmes im Kopf, ein sehr tolles Buch, ein sehr toller Podcast, tolle Instagramerin, dieses Kirmes im Kopf, dieser Bienenstock, ne, das ist halt einfach innere Unruhe und deswegen ist dieses Haar bei vielen Menschen tatsächlich auch da. Nur halt nicht in diesem Zappel-Philipp-Style. Ich gehe an der Stelle kurz davon aus, dass Leute, die ADHS, also googelt es vielleicht kurz, ich würde jetzt nicht komplett drauf eingehen, weil das sprengt den Vortrag, ich habe halt leider nur 45 Minuten bekommen, ich hätte auch 2 Stunden reden können, aber vielleicht mache ich das beim nächsten Mal. Wir können das ja später nochmal ein bisschen erläutern. Ich würde nur kurz so 3, 4 Symptome. Also ADHS grundsätzlich kennzeichnet sich durch bestimmte Symptome, die in verschiedenen Ausprägungen, es ist ein Spektrum, vorliegen. Es gibt häufig eben die besagte Hyperaktivität, die kann nach innen, nach außen, nach beides gerichtet sein. Es gibt häufig die Impulsivität, Impulskontrolle ist ein großes Issue. Es gibt sehr häufig die Unaufmerksamkeit, also diese Konzentrationsschwierigkeiten. Mit einer meiner Gruppen, die ich habe, flachse ich manchmal rum, dass es eigentlich ja nicht Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom heißen müsste, sondern Aufmerksamkeitssteuerungssyndrom. Weil Aufmerksamkeit haben wir unfassbar viel. Bei allem. Ich kriege die Leute da draußen mit, die da reden. Ich sehe, wenn da oben sich irgendwer bewegt. Ich merke, wenn die Kamera irgendwie ihre Position verändert. Ich sehe euch alle nicken. Ich höre mich selber. Ich merke, wie ich herumlaufe. Also es ist, wow, wahnsinnig viel. Und die Schwierigkeit ist, den Fokus zu halten auf das, was gerade aktuell angesagt ist und wichtig ist. Ein sehr schönes Sinnbild ist, oder ein sehr schöner Spruch unter Menschen mit ADHS ist, wenn sie abgelenkt werden, so, oh, ein Eichhörnchen. Und Menschen bezeichnen sich manchmal auch als Eichhörnchen, und weil, ne, so schnell und wendig und ablenkbar und, oh, wo war ich gerade? Verdammt. Wie gesagt, alles im Spektrum. Bei mir muss es nicht so, also muss es nicht so sein wie bei anderen Leuten, aber das sind so etwa Dinge, an denen man, wo sich viele Leute wiederfinden. Ich wurde übrigens mit 4 Jahren diagnostiziert mit ADHS, mit H. Nicht die, oh, ich bin ein verträumtes Mädchen-Variante, nein, die, ich prügel mich mit den Jungs und kletter auf Bäume-Variante, deswegen ist es darauf gefallen. Und mit 4, niemand wird normalerweise mit 4 diagnostiziert, frühestens Schulalter. Nee, war völlig klar. Was sie damals aber nicht gemacht haben, war, mal irgendwo reinzugucken und zu schauen, naja, hat denn die Diana vielleicht noch irgendwas anderes? Ist da noch was? Überraschung, Surprise, dank des Chaos-Umfelds, dank C3 Audi, dank vieler Leute, mit denen ich gesprochen habe, auch viele meiner Freundinnen und Freunde von Hexen, weiß ich jetzt und habe es seit 3 Wochen auch schriftlich, ich bin auch Autistin. Also aktuell nach dem ICD-10 Asperger, im ICD-11 ist es dann nur noch die autistische Spektrumstörung und es wird quasi dann untergliedert noch ein bisschen, aber es heißt dann eben nur ASS. Ich muss da immer an das Schmerzmittel denken, ne? Aber gut, es gibt verschiedene Akronyme, die so heißen. Da fliegt gerade eine Fliege, ich bin gerade abgelenkt, also ihr seht. Aber diese Autismusgeschichte, das ist tatsächlich etwas, was ganz lange überhaupt nicht parallel zu ADHS diagnostiziert werden konnte. Das gab es einfach nicht. Das war so wie, hast du A, kannst du nicht B haben. Heutzutage weiß man, dass ein sehr, sehr großer Teil von neurodivergenten Menschen quasi auch von diesen beiden Geschichten auch jeweils das andere hat. Also man geht so von Zahlen von 40-60% aus, die irgendwo beide Kriterienkataloge erfüllen würden. Oder erfüllen. Im Deutschen gibt es noch keinen wirklich guten Begriff für Menschen mit dieser Doppeldiagnose. Im Englischen ist es ADHD, also von Autism and ADHD. Wenn ihr unter ADHD, AU und so weiter auch bei Mastodon schaut, findet ihr auch ziemlich viele coole Leute, auch wirklich international, die darüber auch sprechen und schreiben. Das ist ziemlich cool, weil in dem Bereich, dadurch, dass ich es lange einfach nicht parallel diagnostiziert werden konnte, gibt es nur sehr wenig, was echt schade ist. Ich persönlich habe mich Zeit meines Lebens gefragt, warum ich eigentlich bestimmte Sachen nicht mit meiner ADHS erklären kann. Warum habe ich Wutanfälle? Warum ist mir oft ganz viel zu viel? Warum kann ich Sachen nicht? Warum nervt es mich, wenn ich einen Plan im Kopf habe und jemand kommt und sagt, April, April ist doch ganz anders und ich komme nicht aus meinem Film raus, aus meinem Drehbuch? Ich konnte es nie mit der ADHS erklären. Und meine Mutter sagte, ich habe sie gefragt und sie sagte, nee, es hat nie irgendjemand was von Autismus gesagt oder irgendwie da mal geguckt, ne? Und ich dachte Zeit meines Lebens, ich bin doch nicht autistisch. Ich habe doch diese Filme gesehen. Ich weiß doch, wie so ein Autist ist. Ich bin da nicht so. Ich kann mit Sprache, ich verstehe Humor. Literally in Gruppen, wenn irgendjemand einen Witz macht, ich lache eine Viertelsekunde früher als alle anderen. Also so schnell funktioniert mein Brain. Und das ist nicht angelernt, das ist naturell sozusagen. Ne? Ich habe Jura studiert. Ich weiß nicht, wie ich es fertig gekriegt habe mit ADHS. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es fertig gekriegt. Ich habe ein Gespür für Sprache, aber ich knete auch auf einem Begriff rum. Und wenn mir irgendjemand auf Arbeit irgendeine blöde Mail schreibt und sagt, kannst du mal XY machen? Und ich denke so, ja, na, was soll ich jetzt machen? Also, weil der Begriff heißt eigentlich so, aber ich verstehe jetzt gar nicht, was du willst. Dann stelle ich 5 Rückfragen und versuche herauszufinden, was die Person meinte und nehme es wörtlich. Und ja, also solche Dinge. Und diese Schattenbereiche, wo ich nie sagte so, okay, wie kriege ich das denn erläutert? Die haben sich echt aufgeklärt, als ich mit Leuten von C3 Audi gesprochen habe, auf dem Camp vor 1,5 Jahren, auf den Kongressen. Und die Leute sagten, du, das ist aber eine ziemlich typische autistische Verhaltensweise. Das habe ich auch oder das kenne ich auch. Und ich so, okay, ratter, 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 ratter. Ich habe dann jetzt tatsächlich den Test gemacht. Überraschung übrigens in Deutschland, dieser Test ist für Erwachsene nicht von der Krankenkasse bezahlt. Musst du selber zahlen, aber diese Antwort auf diese Frage, auf diese Ungewissheit war es mir an der Stelle wert. Und ich habe nach der Diagnose, als ich die bekommen habe, im Gespräch erstmal kurz vor Erleichterung geheult, weil ich dachte, ich bin nicht bekloppt. Ich bin einfach anders. Und das ist völlig okay. Und das ist bei euch auch völlig okay. Danke. Es gibt relativ viele sogenannte Komorbiditäten, also sprich Erkrankungen, die parallel auftreten oder deswegen. Da zählen unter anderem Sachen zu wie Depressionen, Sozialphobie, soziale Ängste. Wir haben Zwangsstörungen, OCD. Wir haben Angststörungen, Panikstörungen teilweise. Es gibt Schlafstörungen, sehr häufig bei neurodivergenten Menschen, die einen völlig wirren Schlafrhythmus haben und auch ein völlig seltsames Schlafbedürfnis. Meine Mutter hat erzählt, sie saß, als ich Kleinkind war, mit mir morgens um 5 in der Dämmerung auf dem Spielplatz und ich habe Sandkuchen gebacken und war fit und quietschfidel nach 6 Stunden Schlaf und sie war so, was? Ja, schöner Sandkuchen. Also ich glaube, es war echt hart für sie. Aber ja, solche Sachen, Ticks, Räuspern, Blinzeln, irgendwie an irgendwelchen Fingern zupfen und ihr habt vielleicht auch schon Menschen gesehen im Bereich der Neurodivergenz, dass sie irgendwelche Fidget Toys in der Hand haben, ne? Die Fidget Spinner, irgendwelche Ringe, irgendwelche Bälle, irgendwas an irgendwas rumfummeln müssen und es ist halt gut, was Externes zu haben, damit es nicht aus Versehen der eigene Körper ist, weil das tut irgendwann echt weh. Also ich glaube, beim Kidspace gibt es ein paar gehäkelte Fidget Toys von Bunthörnchen, sehr cool. Ansonsten, Suchterkrankung ist noch ein großes Problem. Zum einen, weil wir versuchen, irgendwelchen Situationen auszuweichen. Das heißt also sowas wie Essen, Videospiele, Sex, Social Media, alles, was ein Dopamin hochbringt, ja, gerade bei ADHSlern, ist sehr, sehr, also es geht schnell in die Sucht rein, weil der Körper dieses Dopamin hoch will, weil das Dopamin ist das, was halt fehlt an der Stelle. Ansonsten, es gibt viele Menschen, die so eine Art Selbstmedikation durchführen mit Alkohol, mit Koffein in allen möglichen Sorten, ja, Energydrinks, Kaffee, Mate, alles zusammen oder eben auch mit Cannabis und auch das kann natürlich irgendwann in eine Sucht abrutschen. Also wir sind schon ziemlich, sage ich mal, gefährdet, auch andere Dinge, die auf dem Weg liegen, mitzunehmen. Ne? So wie Super Mario, der hüpft und sagt so, oh, ich habe jetzt noch eine Depression dabei. Ich komme da später nochmal drauf, warum das ein riesengroßes Problem ist. Beziehungsweise später, ich komme jetzt da drauf, hallo. Fallbeispiele. Sämtliche Dinge, die ich hier erzähle, habe ich mit Menschen besprochen und die haben gesagt, ich darf das erzählen, ich nenne keine Namen, ich nenne keine Geschlechter, ich nenne maximal vielleicht ein Alter. Und die Konsequenzen, die es halt haben kann, wenn man eben eine unerkannte Neurodivergenz hat, also unerkannt ADHS oder ASS hat oder eins diagnostiziert ist und das andere nicht, ne? So wie bei mir und bei vielen anderen, sind wirklich gravierend. Weil es gibt wahnsinnig viele Leute, die halt sagen, sie haben 10 Jahre ihre Depressionsdiagnose in der Hand gehabt, bis irgendjemand mal auf die Idee kam, und ganz oft sind es die Leute selber, ja, weil sie sich damit beschäftigen, nach innen gucken und sagen, ey, aber irgendwas ist da doch noch. Die dann sagen so, das kann doch nicht alles sein, da ist noch was, und feststellen, oh, da ist eine ADHS oder da ist vielleicht ein Autismusverdacht. Und dann nochmal versuchen, einen Therapeutin, eine Therapeutin zu finden, wo sie den Test machen können. Und das ist extrem schwierig in Deutschland, teuer, Leute in kleineren Städten auf dem Dorf sind völlig, ja, da brauchst du eigentlich nicht gucken. Und die, ja, also alleine sozusagen schon zu den Antworten zu kommen, die man sucht, ist schwierig. In den letzten paar Jahren ist es besser geworden, dass du zumindest immer eine größere Community hast, viel mehr Awareness für das Thema, Aufmerksamkeit. Ich meine jetzt nicht die komischen TikTok-Dinge, wenn du diese 5 Dinge hast, bist du ADHSlerin. Nein, bitte nicht, sondern es gibt, früher gab es 3 Bücher, ja, als ich mich damit beschäftigt habe, mittlerweile gibt es 300. Es gibt Literatur, es gibt Menschen, wir reden darüber. Es ist nicht mehr unbedingt das große soziale Stigma. Und auch in den beruflichen Bereich wird es langsam besser. Es kann teilweise zu einem Autistic Burnout führen, der sich von einem normalen Burnout, Entschuldigung, also von einem Burnout, wie man ihn vielleicht so kennt, darin unterscheidet, dass halt die Ursachen anders sind. Ne? Dass also quasi eine Überreizung stattfindet, viel zu viele Sinneseindrücke, viel zu viel Menschen, viel zu viel Input. Und man so lange das alles tut, bis die Kapazität wirklich auf Null ist, bis man wirklich den eigenen Akku so krass tiefen entladen hat, dass man sich für mehrere Monate komplett abschotten muss, um einfach wieder hochzukommen und überhaupt zu funktionieren. Ich kenne einige Leute, die sagen, das fühlt sich eigentlich an wie das, was die Menschen mit diesem chronischen Erschöpfungssyndrom beschreiben, dass sie mehrere Monate nicht mehr aus dem Bett kommen. Und wenn das nicht diagnostiziert wird, also warum das passiert, dann kriege ich natürlich auch die Ursache sozusagen nicht weg. Ich kann Leute 5 Jahre, 10 Jahre mit Burnout, mit Depressionen sozusagen deswegen behandeln. Aber wenn das darunter liegende Schicht nicht erkannt wird und nicht angegangen wird oder erstmal auch adressiert wird, wird sich daran wenig ändern. Und das ist tatsächlich extrem schade. Wir haben eins meiner Lieblingsfallbeispiele, weil es wirklich, wir haben dann überlegt, welches Foto, ne, ich habe diese Folie irgendwie vor 20 Minuten erstellt, weil ich dachte, eigentlich ist das Fallbeispiel so cool, ich nehme das jetzt noch, haben wir ein Bild, ja, also wir haben es geschafft. Diese Person hat als Kind eine ADHS-Diagnose bekommen, in der 3. Klasse, hat eine Therapie bis zur 10. gemacht, so. Und dann wurde ihr die Ausbildung aber verweigert, weil die Medikamente, die wir bekommen, als ADHSlerinnen, fallen unter das Betäubungsmittelgesetz. Lustiges gelbes Zettelchen, auch natürlich noch nicht digitalisiert. Und mit so einem BTM-Rezept und Intus, also nicht Rezept-Intus, sondern das BTM-Intus, durfte sie die Ausbildung nicht machen, weil sie da Maschinen führen musste. Und der Witz ist, wenn ich ohne Medikamente Auto fahren müsste, alter Falter, ja? Also Eichhörnchen, da ja gucken. Jetzt nach 25 Jahren Führerschein habe ich es mittlerweile so verinnerlicht, dass es auch ohne Medikamente ginge. Aber eigentlich ist es, ne, auch wie mit diesen Maschinenführen, du kriegst die Medikamente, wenn du sie gut verträgst, wenn du so eingestellt bist, Diskussion machen wir jetzt nicht auf, kriegst du, damit du diesen Fokus irgendwo auch halten kannst. Und damit du, ich will nicht sagen funktionierst, aber damit es dir Dinge leichter fallen und du nicht diesen unfassbaren Stress hast, so funktionieren zu müssen wie andere Leute, sondern irgendwie ein bisschen mehr Leichtigkeit reinkommt, etwas ein bisschen einfacher wird. Und an der Stelle war halt, ne, Ausbildung, Medikamente, ja, okay, Ausbildung. So. Dann war halt bei der Person auch diese Ansage von den Therapeutis und von allen anderen, es verwechselt sich ja, weil zwei Drittel der Leute verwechselt sich, ne? Die wachen magisch an ihrem 18. Geburtstag auf und haben keinen, was auch immer mehr, ADHS. Ist ja nur eine Kinderkrankheit. So. Ich habe, als ich angefangen habe mit meiner Medikation als Erwachsener, als Kind habe ich nichts bekommen, habe ich den ganzen Spaß auch selber bezahlt. Man durfte Kindermedikamente als Off-Label-Use verordnen, aber man musste den Spaß selber bezahlen. Das heißt, das können sich Leute leisten, die entweder nette Eltern haben, wie ich, oder einen guten Job, oder beides. Aber Leute, die halt das nicht haben, stehen dann halt ohne da. Inzwischen ist es eine Kassenleistung, inzwischen wird es für Erwachsene unter bestimmten Voraussetzungen bezahlt. Unser Fallbeispiel, ne, hat quasi dann keine Therapie gehabt weiter und hat ihre Ausbildung gemacht und das, ne, von wegen verwechselt sich ja und ne, wird dann das eigene Leben nicht mehr so stark beeinträchtigen und guess what? War nicht so. Surprise. Die unbehandelte ADHS, ja, also nunmehr unbehandelt, hat dann so große Probleme in den Lebensbereichen gemacht, dass sie als Erwachsene dann sich wiederum eine Therapie gesucht hat. Übrigens Thema Therapiesuche. Grauenhaft, aber ich habe gesehen, wir haben dazu heute Abend auch noch einen Vortrag, was ich sehr, sehr toll finde, weil allein das stellt Menschen wie uns schon vor riesengroße Herausforderungen. Ruf mal 10 Therapeutis an, die zu verschiedenen Zeiten in der Woche eine Stunde Sprechstunde haben. Wenn du A, vielleicht gar kein Telefonieren magst oder nicht kannst oder das ständig vergisst und dann ist das Zeitfenster vorbei und dann verschiebst du es 5 Wochen oder 2 Monate oder ein Jahr. Es ist grauenhaft. Ich habe meine Autismusdiagnose und Diagnostiktermin deswegen gekriegt, weil ich mich online auf einer Warteliste eintragen konnte. Dann kriegte ich eine Opt-in-Mail, dann klickte ich drauf, ja, ich will. Und nach 2 Monaten hatte ich einen Termin, das war aber auch echt Glück. Ja? Hätte ich anrufen müssen, wüsste ich es immer noch nicht. Die Person hat dann halt das Zepter in die eigene Hand genommen, hat sich nochmal sozusagen in Behandlung begeben, hat nochmal eine ADHS-Diagnose bekommen, danach auch gleich eine ASS-Diagnose, also Autismus. Ich habe sie gefragt, ne, hat sich deine Situation seitdem eigentlich verbessert? Und die Antwort war, oh ja. Und dann kam aber so ein kleines, naja, trotzdem ist es immer noch eine starke Belastung, gerade ist die Doppeldiagnose. Es ist in vielen Lebensbereichen echt schwierig, eigentlich in allen. Und sie hat jetzt halt auch den Antrag auf Schwerbehinderung gestellt, was eine Option ist, was man tun kann. Man bekommt halt dann gewisse Erleichterungen. Aber auch das ist ein Papierkrieg vor dem Herrn und super anstrengend. Hier haben wir kein Bild mehr gefunden, weil ich ja die Folien umgestellt habe. Aber es geht immer noch um Fallbeispiele, sorry. Es gibt halt Menschen, die eben jahrelang in Behandlung wegen Depressionen waren und erst danach irgendwie klar war, oh, das könnte aber auch irgendwas aus dem autistischen Bereich sein. Vielleicht gucken wir uns das mal an. Menschen, die ständig ihre Job gewechselt haben, weil sie sich alle halbe Jahre gelangweilt haben und gedacht haben, boah, ja, was soll denn das jetzt? Ich brauche was Neues. Und die aber auch, und das ist diese ADHD, diese Mischung aus Autismus und ADHS sehr gerne, das kenne ich von mir auch, diese Mischung aus, ich plane sehr gerne etwas, ich möchte sozusagen, dass ich ein Drehbuch habe, ich bin aber auch sehr impulsiv und ne, folge sozusagen einem Impuls, einer Stimmung, einem Gefühl. Und das clasht dann auch gerne aufeinander. Also ich sage gerne, meine ASS stellt meiner ADHS gerne mal ein Bein und umgekehrt. Und ich kriege nichts gebacken, weil die beide sich so behackeln. Und ja, und als Erwachsene hat zum Beispiel diese Person eben auch eine Doppeldiagnose bekommen und dann natürlich auch einen gewissen Aha-Effekt gehabt nach dem Motto, ach so, ach deswegen. Und wenn man weiß, woran irgendwas liegt, dann kann man sich natürlich auch etwas besser darauf fokussieren, zu sagen, ey, was haben denn andere Leute schon als mögliche Strategien entwickelt, die mir helfen, vielleicht meinen Alltag zu strukturieren. Weil das, was andere Leute sagen, ja, dieses gerne von wegen, oh, ja, ich kann mich auch ab und zu nicht konzentrieren, haben wir nicht alle ein bisschen ADHS? Wie, du bist doch keine Autistin, du guckst mir doch in die Augen und du redest doch den ganzen Tag. Ja, ich habe es mir antrainiert, in die Augen zu gucken. Und jetzt, seitdem ich das weiß, gucke ich einfach Leuten nicht mehr in die Augen. Es ist viel angenehmer. Wie es mir aufgefallen ist übrigens, eine total coole Sache. In unserem Hackspace gibt es eine Person, die ist sehbehindert. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich mich mit dieser Person unterhalten habe, war ich total entspannt, super bei mir, konnte mich super gut fokussieren, weil ich einfach keine Energie darauf verwenden musste, der Person in die Augen zu gucken. Denn sie sieht es ja eh nicht. Und ich habe der Person das mal gesagt und sie meinte, oh cool, interessante Sache. Hast du eigentlich irgendwie was? Und ich so, naja, Autismus weiß ich eigentlich nicht. Aber und dann haben wir eine halbe Stunde darüber gefachsimpelt. Ne? Aber wenn nicht so eine kleine Situation im Leben mal ist, dass man merkt, dass man das, was man eigentlich für das normale Verhalten hielt, wirklich antrainiert hat. Ja? Also man nennt es Masking. Googelt Masking, neurodivergent, wunderschön, wie viel wir uns tatsächlich versuchen anzupassen. Und das führt zu einem unfassbaren Energieraub. Die Veranstaltungen hier sind super anstrengend, klar, aber sie sind nicht energieraubend, weil ich hier komplett, oder vermutlich viele von uns, relativ stark so sein können, wie wir sind. Wir müssen nicht so viel masken. Wir können halt einfach auch überdreht sein oder abwesend in der Ecke sitzen. Niemand fragt uns, es ist alles fein. Und es ist schwierig, tatsächlich das in neurotypischen Gruppen auch durchzusetzen. Was sagt unsere Zeit? Was habe ich noch? Ja, ich habe noch ein bisschen, genau. Kommen wir mal zu den Lösungsansätzen. Das ist natürlich auch nur so eine Sammlung von, hey, was könnte helfen? Und ganz ehrlich, was ich hasse wie die Pest, ist, wenn mir Leute sagen, du, aber da gibt es doch voll das tolle Zeitmanagement-Seminar oder die Eisenhower-Methode oder das so und so Prinzip oder mach doch mal Journaling oder bla bla bla. Ich sage nur, wir sind mehr oder weniger Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Wir wissen es alles. Wir können Bücher darüber schreiben. Ich kann euch erzählen, was es für tolle Zeitplanungstechniken gibt und Priorisierungsmethoden und sonst was. Die funktionieren bei mir aber nur immer zu begrenztem Zeitraum. Dann falle ich vom Pferd und dann denke ich so, ach scheiße. So. The good news ist, wenn ich sie mir mal angeguckt und gelernt habe, habe ich sie in meinem Werkzeugkasten und wenn ich dann mal in so einer Situation bin und es irgendwie noch so ein kleines Quäntchen Energie habe, kann ich zumindest sagen, hey, ich guck mal in meinem Werkzeugkasten, vielleicht finde ich ja was. Wenn ich keine Energie habe, kann ich zu meinen Freundinnen und Freunden schreiben und kann sagen, ey, das ist gerade scheiße. Und die sagen, hey, erstens, das ist okay, sei nett zu dir. Also der Umgang mit der eigenen Neurodivergenz, das was klingt sehr leicht, es ist sehr schwer, Selbstakzeptanz. Ihr seid nicht falsch, wir sind nicht falsch, wir sind anders. Es kostet Kraft, in einer neurotypischen Welt zu überleben. Und wenn irgendwas mal nicht gut läuft, egal ob für eine Stunde, einen Tag, drei Wochen oder ein halbes Jahr, es ist okay. Kasteit euch nicht selber. Ja, ich habe mich früher mal diesen Flagellanten aus dem Mittelalter verglichen. Es ist irgendwie scheiße passiert, ich habe irgendwas nicht hingekriegt, prokrastiniert irgendwas und dann diese Peitsche in der Hand, ne, mit diesen Dornen dran und die Leute ziehen durch die Straßen und schlagen sich selber den Rücken wund. Und ungefähr das habe ich emotional mit mir gemacht. Nicht gut, überhaupt nicht gut. Also versucht, nett zu euch zu sein. Sucht euch gerne auch dafür Unterstützung. Das ist tatsächlich auch einer der Punkte. Unterstützung suchen, um Unterstützung bitten. Da muss ich ja Leuten zeigen, dass ich irgendwas nicht gut kann und mich blamieren. Und das ist doch ganz furchtbar. Und wenn die sehen, wie ich wirklich bin, dann haben die mich doch gar nicht mehr gern oder finden mich total doof oder trauen mir beruflich nichts zu. Impostor-Syndrom übrigens. Wie viele Leute ich im neurodivergenten Spektrum mit Impostor-Syndrom getroffen habe, ist das echt unfassbar, aber es ist irgendwie auch logisch. Also, wenn ihr könnt, sucht euch Unterstützung. Bittet zum Beispiel Menschen zum Body-Doubling. Schönes englisches Wort heißt eigentlich nur, setzt euch jemand neben euch, der irgendwas anderes macht, während ihr eure Steuererklärung macht. Eure Küche aufräumt. Funktioniert tatsächlich auch digital. Man kann also auch per Teams oder, okay, ich sage jetzt nicht Zoom, Big Blue Button, whatever, sich zusammenschalten. Man kann auch einen Telefonhörer am Ohr haben. Ja? Das funktioniert tatsächlich auch gut irgendwie über Gruppenchats oder wenn man halt eine Freundin hat und sagt, du, ich habe hier so eine Scheißaufgabe, so dieses Eat the Frog-Ding. Ich habe keinen Bock, aber ich sag dir jetzt, ich fange es jetzt an und in einer Stunde, ne, tickerst du mich in einer Stunde an und fragst mich, wie es ist und dann muss ich dir quasi Rechenschaft ablegen. Also muss, das ist halt so eine eigene. Damit man quasi sich selber, also ich enttäusche mich selber relativ häufig und auch ziemlich leicht. Andere Menschen möchte ich nicht enttäuschen. Und wenn ich jemandem gesagt habe, ich räume irgendwas auf oder ich mache irgendwas oder so, ja, selbst wenn die Person da keine Aktien drin hat und ihr das völlig wurscht ist, wie meine Küche aussieht, ist es trotzdem etwas, ich habe etwas versprochen und ich möchte es einhalten. Und der Trick funktioniert bei mir und bei vielen anderen. Die Kunst ist halt, das rauszufinden, was bei euch zieht. Und das ist aber wahrscheinlich alleine schwer möglich. Es geht bis zu einem gewissen Grad, aber wenn ihr Menschen kennt, Menschen kennen wollt, fragt um Unterstützung. Off-Topic, wir haben schon diverse Meetups gehabt auf den Kongressen. Es gibt eine Signal-Gruppe für den Bereich ADHS und ADHD. Und Autismus kann man auch einfach mit kommt alle zu uns. Wir können euch da gerne auch mit aufnehmen oder macht eigene Gruppen auf. Ne? Guckt hier, wer hier da war, ob ihr mit ihnen vibet und ja, macht da einfach Dinge mit denen. Was man machen kann, ist tatsächlich auch um Arbeitsteilung bitten. Das funktioniert sehr, sehr gut im beruflichen Kontext, wenn man die Menschen hat, den man sich entweder öffnen kann und sagen kann, hey, so und so, oder dem man zumindest sagen kann, XY fällt mir schwer, können wir vielleicht hier eine Arbeitsteilung machen, also so einen kleinen Job-Tandem. Ne? Ich hatte mal so eine fachliche Projektleitung und die organisatorische hatte halt ein Kollege aus dem Projektmanagement gemacht. Ich wusste, ich muss nicht für alles alleine einstehen, ich habe da einen Kollegen, wir sind zusammen, ich habe nicht die ganze Last mental auf meinen Schultern und es war super. Ja, es war richtig, richtig cool und ich setze das momentan im Unternehmen bei mir auch komplett durch und sage überall, wenn mich irgendwelche Leute einzeln irgendwo einsetzen wollen, nein, ich brauche eine zweite Person. Vielleicht nicht die ganze Zeit, aber vorne, hinten, zur Ansprache, wöchentliche Meetings, irgendwas in der Größenordnung. Und das ist etwas, was ihr für euch selber natürlich rausfinden müsstet, was funktioniert. Da werdet ihr wahrscheinlich auch häufig irgendwie eine Trial and Error machen. Aber es gibt definitiv Dinge, die funktionieren. Und im privaten Bereich ist es halt auch so, also wenn ihr zum Beispiel nicht alleine wohnt und euch mit irgendwem den Haushalt teilt, ne, ich zum Beispiel liebe ja Spülmaschine ein- und ausräumen, weil ich weiß, wo die Dinge hinkommen, die Dinge haben einen Platz, ich weiß, wie ich das Ding einräume, das ist wunderschön, ich mache es immer auf dieselbe Art. Es hat Jahre gedauert, bis ich meine Tochter davon, also bis die das machen durfte und ich nicht mehr neben ihr stand und sagte, nein, das gehört aber dahin. Und ich dachte immer, ich habe so einen Kontrollzwang oder so, ne? Naja, es war der Autismus. Aber das ist zum Beispiel cool. Währenddessen nicht Bad putzen, hasse wie die Pest. Finde ich furchtbar. Ganz grauenhaft. Und wenn man sich vielleicht darauf einigen kann, dass einigen Leuten einige Sachen einfacher fallen als den anderen, ne? Also so ein bisschen verhandeln. Weil es müssen ja immer nicht alle Leute genau den gerechten Anteil von allen Aufgaben machen. Man kann ja auch Sachen clustern und verteilen. Und das aber auch ganz bewusst. Wahrscheinlich macht man es schon, aber bewusst. Und der Umgang mit der Neurodivergenz anderer Menschen, ich sage mal, ist ein bisschen in zwei Teile geteilt. Menschen, die sich selber auch im neurodivergenten Spektrum sehen, für uns ist es meistens ein bisschen einfacher, weil wir unsere Herausforderung, meine HRlerin sagte neulich, nein, wir sprechen nicht mehr von Stärken und Schwächen, wir sprechen von Stärken und Herausforderungen. Ich habe viele Herausforderungen. Aber ich habe auch viele Stärken. Also ich meine, Liebe zum Detail. Ich erkenne dir in einem 100-Seiten-Dokument alle Rechtschreibfehler, alle Formatierungsfehler und überhaupt kein Problem in 2 Stunden. Gar kein Ding. Ne? Oder kurz vor knapp irgendwie die Präsentation wuppen oder so Dinge. Ne? Also nicht weniger ADHSlerinnen sind zum Beispiel im Rettungsdienst unterwegs. Ne? Alles, was so quasi auf Knopfdruck jetzt funktionieren. Das funktioniert bei uns hervorragend. Es gibt einige Firmen, die stellen ja mit Vorliebe für den IT-Bereich, im Development etc. Autistische Menschen ein und schreiben das ganz konkret in ihre Stellenanzeigen rein, weil sie festgestellt haben, dass diese Menschen einfach einen geilen Job abliefern. Ja? Ja, vielleicht sind die beim Sommerfest jetzt irgendwo in der Ecke und unterhalten sich nur miteinander über interessante, nerdige Dinge wie die Wagenreihe 7 oder so, keine Ahnung. Ja, also die Bahnkraut lacht, ne? Aber und socialisen vielleicht nicht jeden Tag beim Mittagessen irgendwo. Aber sie machen einen verdammt geilen Job und sind richtig gut in dem, was sie tun. Und ne, klar, klingt jetzt wie eine Pauschalaussage, nicht alle Autisten können X, ist mir völlig klar. Aber es haben Unternehmen erkannt, dass wir nicht kaputt sind, sondern nur anders und dass wir halt auch einfach echt geile Fähigkeiten haben. Und wenn mich jetzt jemand, wenn jetzt eine gute Fee zu mir käme und sage, Katrin, du kannst dir was wünschen, änder was, möchtest du irgendwie keine ADHS, keinen Autismus mehr haben? Ich würde die angucken und oder überhaupt Neurodivergenz. Also ich checke noch ein paar andere Boxen in diesem ganzen Spektrum. Ich sage mittlerweile, ich bin neurodivergent und fange nicht erst an, das dauert zu lange. Wenn ich sagen würde, ja, du kannst dir wünschen, dass du einfach ganz neurotypisch bist. Und ich würde die angucken und sagen, Fee, ab. Nee, ich finde die Sachen, ich mag die Sachen an mir sehr gerne, die mit diesen ganzen Diagnosen oder mit diesen Wires sozusagen kommen. Und ich wäre überhaupt nicht ich, wenn das so nicht wäre. Und das Einzige, was ich mir von der Fee wünschen würde, wäre, naja, also das will ich nicht, aber kann ich vielleicht einen Alternativwunsch äußern? Ich hätte gerne diese Diagnose mit dem Autismus so vielleicht auch schon so im Teenageralter. Ne? Das wäre echt nett. dann hätte ich mir unzählige Meltdowns, die ich nicht verstanden habe und unzählige Situationen, wo ich einfach sozial komplett überfordert war, ersparen können. Und mein Leben wäre einfacher geworden. Ich hätte vielleicht eine funktionierende Beziehung mal führen können für länger als ein halbes Jahr. Okay, 2 Jahre. Aber ihr seht, ne? So. Alles das, was ich euch erzählt habe, ist immer ganz individuell. Es gibt den schönen Satz, kennst du einen Autisten? Kennst du genau einen Autisten? Ich möchte den gern abwandeln in, kennst du einen neurodivergenten Menschen? Kennst du genau einen neurodivergenten Menschen? Das heißt, wenn ihr nicht betroffen seid, beziehungsweise eine Person neu kennenlernt, egal was mit euch ist, fragt die Person, wie sie tickt, was sie für Dinge mag, wie sie gerne lebt, arbeitet, in welchem Kontext auch immer die Person kennenlernt, ne? Und geht nicht davon aus, das ist die Schublade Autismus, Stereotyp, so ist diese Person, ich weiß das ja alles schon. Nein, wisst ihr nicht. Ihr habt einfach eine Blanko-Landkarte und müsst die selber füllen. Ja? Vielleicht gibt es so ein paar Hints, so wie im Computerspiel, aber es ist keine vorausgefüllte, quasi kein Standardcharakter. Alles das, was ich vorhin gesagt habe zum Thema, ne, Unterstützung, Arbeitsteilung etc., das funktioniert hier natürlich auch. Das heißt, wenn ihr neurodivergente Personen bei euch im Umfeld habt, bietet Unterstützung an, schlagt Arbeitsteilung vor, fragt die Person, was sie gerne machen möchte, vielleicht im Haushalt oder wenn ihr zur zweiten Steuererklärung abgeben müsst, vielleicht fällt es einer Person einfacher. Bietet Tandems bei Aufgaben an, bietet Buddy-Doubling an, ne, genau das. Und ganz wichtig, vor allem ist halt Verständnis und Geduld wirklich wichtig. Es kann sehr anstrengend sein, mit neurodivergenten Menschen zu tun zu haben, aber auch richtig, richtig bereichernd. Und nehmt, wenn ihr mal einen Wutanfall von irgendwem miterlebt, dann ist es häufig so, dass Menschen weniger masken bei Leuten, denen sie sehr vertrauen und wo sie wissen, sie können sich so zeigen, wie sie sind, ohne dass sie weniger geliebt werden. Das war für meine Mutter leider nur ein schwacher Trost. Aber es trifft es im Kern halt. Ne? Wenn ich mich so sicher fühle, dass ich mich komplett zeigen kann mit allen Ups und Downs, heißt das einfach ich muss meine Maske nicht mehr so oft aufsetzen. Für alle die noch was nachlesen wollen, ich habe hier noch ein paar Bücher. Ich werde diese Folie zusammen mit den entsprechenden Links nachher auch vertuten unter meinem Handle. Und wenn ihr noch Fragen habt, weil ich glaube, ich habe jetzt meine Zeit echt ausgereizt, vielleicht noch 1 oder 2, mal gucken. Aber wenn ihr noch Fragen habt, ich bin hier auf dem Easter Hack, meistens bei der Hexenassembly anzutreffen. Ich bin über Mastodon erreichbar, es sei denn, ich bin mal gerade wieder in einem, oh Gott, ist mir alles zu viel und antworte 3 Monate nicht. Seht's mir nach, ich lese es und antworte später. Aber ja, vernetzt euch, versucht eure Masken abzulegen, wenn ihr soweit seid. Und ihr seid völlig okay, so wie ihr seid. Ihr seid nicht falsch, wir sind nicht falsch, wir sind okay, wir sind super.